Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. 5 aktuelle Romane sind im Rennen um den Wilhelm Raabe Literaturpreis. Das war gerade auch Thema in unseren Nachrichten. Wir werden uns hier gleich die Shortlist für den Raabe-Preis genauer anschauen und über die Bücher auf der Liste sprechen. Also über 5 besonders interessante Romane aus unserer Gegenwart. Der Wilhelm Raabe Literaturpreis, der ist letztes Jahr an Sascha Stanišić gegangen und im Jahr davor an Judith Herrmann und davor an Jan Faktor, also eine hochkarätige Serie. Wer sich da einreihen könnte in diesem Jahr, das hat unsere Literaturredakteurin Wiebke Poromka heute Morgen exklusiv im Deutschlandfunk verkündet. Der Wilhelm Raabe Literaturpreis, der wird von unserem Schwesternprogramm Deutschlandfunk und von der Stadt Braunschweig gemeinsam vergeben. Er ist mit 30.000 Euro dotiert und Wiebke Poromka ist die Juryvorsitzende beim Raabe-Preis in diesem Jahr. Jetzt ist sie hier im Studio. Hallo Wiebke.
Guten Morgen.
Lass uns die Bücher anschauen auf dieser Liste. Ich greife mal einen Titel heraus, der im Frühjahr erschienen ist und bei dem ich sehr gut verstehen kann, dass sich die Jury dafür entschieden hat, weil ich das Buch auch sehr beeindruckend fand. Schwebende Lasten von Annette Gröschner. Aber warum hat sich die Jury dafür entschieden?
Das ist ein Roman, der äußerst präzise dabei, aber wunderbar unaufgeregt eigentlich das fortführt, was Annette Gröschner seit Jahren oder seit Jahrzehnten in ihrem Werk macht, also in Romanen, aber auch in Sachbüchern und Essays, nämlich eine Archäologie und eine Archivierung ostdeutscher Geschichte, ostdeutscher Alltagsgeschichte. Und Schwebende Lasten erzählt nun das Leben einer Arbeiterin, erst ist die Blumenverkäuferin, später Kranfahrerin in Magdeburg. Ein Leben, das sich beinahe über das gesamte 20. Jahrhundert erstreckt, also verschiedene politische Systeme durchläuft und das vor allen Dingen von einer ganz wesentlichen Zäsur geprägt ist, nämlich von der weitgehenden Zerstörung Magdeburgs wenige Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Und Magdeburg ist übrigens auch die Geburtsstadt von Annette Gröschner selbst.
Dann lass uns mal Kontrastprogramm machen, glaube ich jedenfalls. Denn die Holländerin von Dorothee Elmiger, nach allem, was ich darüber gelesen habe, ist das literarisch was ganz anderes, ja?
Das ist absolut was ganz anderes. Das ist ein wilder Roman und im besten Sinne auch, obwohl er nur 160 Seiten umfasst, ein inkommensurabler Roman. Dorothee Elmiger, die ist 1985 in der Schweiz geboren. Derzeit lebt sie in New York und ich probiere mal äußerlich den Roman so ein bisschen zusammenzufassen. Im Grunde erzählt er von einer Recherchereise einer Theatergruppe in den Dschungel von Panama. Und in diesem Dschungel, das ist historisch verbürgt, sind vor einigen Jahren 2 holländische Touristinnen zu Tode gekommen auf unerklärliche Weise. Und um es jetzt gleich nochmal ein bisschen komplizierter zu machen, die Schriftstellerin, die diese Theatergruppe begleitet, die erzählt in einer Poetikvorlesung von dieser Recherchereise und zugleich von ihren Überlegungen über das Schreiben. Und das ist bei Dorothee Elmiger dann keine lineare Suchbewegung, sondern eine mit Anspielungen aus der Literatur- und Filmgeschichte gesättigte Reflexion über die Möglichkeiten und auch über die Unmöglichkeiten von Literatur. Und unter anderem geht es auch um diese Frage, die in der literaturkritischen Diskussion immer wieder aufkommt, nämlich darf man eigentlich nur über das schreiben, was man selbst erlebt hat. Das heißt, da könnte man jetzt auch eine Brücke schlagen zu Annette Gröschner, die ja etwa vom Zweiten Weltkrieg erzählt, oder zu einem Roman, der auch auf dieser Shortlist steht, nämlich dem Roman von Jonas Lüscher, Verzauberte Vorbestimmung. Und das, nur in Klammern gesagt, ist immer ganz interessant. Wir haben diese Liste natürlich nicht als eine thematische Liste kuratiert, aber wenn man so 5 Titel beieinander stehen hat, dann kommen die so miteinander ins Gespräch. Das finde ich immer ganz faszinierend. Und Verzauberte Vorbestimmung von Jonas Lüscher, das ist ein Roman, der sich ebenfalls gegen so eine Linearität oder Geschlossenheit wehrt. Im Kern, da steht eine Corona-Erkrankung, eine schwere, die Jonas Lüscher selbst erlebt hat und beinahe nicht überlebt hat zu Anfang der Pandemie. Und von diesem Kern aus, also er lag da mehrere Wochen im Koma, und von diesem Kern aus entfaltet er die Grundfrage des Romans, die man durchaus aus der Technikphilosophie kennt, nämlich ermöglicht technischer Fortschritt unser Überleben oder ist Technik genuin etwas, was lebensfeindlich ist, was dem Menschen entgegensteht?
Und die Corona-Erkrankung, das Thema Krankheit taucht auch nochmal auf der Liste bei Thomas Melle in seinem Roman Haus zur Sonne, oder?
Ja, tragischerweise muss man sagen, Thomas Melle erzählt darin von seiner bipolaren Erkrankung. Das hat er schon einmal getan in dem Roman Die Welt im Rücken. Und er hat in diesem Roman die Hoffnung formuliert, und so habe ich ihn auch gelesen, dass er diese Krankheit, wenn nicht überwunden, so doch vielleicht eingehegt, domestiziert hat. Und in Haus zur Sonne muss man jetzt erfahren, dass es nicht der Fall ist, dass es wieder zu einer manischen, einer langen manischen Phase gekommen ist, die der Erzähler oder der Autor zwar überlebt hat, aber die nur Zerstörung und Selbstzerstörung hinterlassen hat. Und der Ausweg in Haus zur Sonne ist jetzt dieses titelgebende Haus zur Sonne. Das ist eine Institution, in der der Erzähler nochmal all seine Wünsche durchleben kann, durch Simulation, so. Das wäre dann wieder auch übrigens die Brücke zu Jonas Lüscher. Und vor allen Dingen ist das aber auch wiederum eine Reflexion über die Fiktion, nämlich darüber, was kann Fiktion, was kann Literatur leisten, womöglich Erlösung.
Das ist ja ein großes Wort dann bei diesem Roman Haus zur Sonne von Thomas Melle. Ein Titel fehlt uns dann noch von den 5 auf der Shortlist für den Rabe-Preis. Und dieses Buch, das hat einen Titel, da würde ich erstmal sagen, Finger weg, weil das klingt nach einem ganz schlimmen Lebensratgeber. Let's Talk About Feelings von Leif Rand, aber ist wahrscheinlich kein Lebensratgeber.
Nee, das Gegenteil ist der Fall, muss man sagen. Das ist ein Roman, der auf nachhaltige Weise irritiert, der unsere Wahrnehmungsmuster, die Eingefahrenen irritiert, und das ist natürlich das Beste, was Literatur leisten kann. Und Leif Rands Roman irritiert deshalb, weil er auf der einen Seite in der unmittelbaren Gegenwart angesiedelt ist und von so einer ganz merkwürdigen Harmonie grundiert scheint. Aber da schleichen sich immer so kleine Fehler oder Verschiebungen ein. Er spielt in der Berliner Modeszene und in den USA, da hat gerade Bernie Sanders seine 2. Amtszeit angetreten.
Oha.
Ja, und die deutsche Bundeskanzlerin heißt Fatima Brinkmann und ihr Vizekanzler Habeck. Das hat natürlich seit gestern nochmal so einen ganz besonderen Twist. Man merkt also, irgendwas scheint da nicht zu stimmen.
In dem Roman von Leif Rand, Let's Talk About Feelings, ein Buch auf der Shortlist für den Rabe-Preis, den Wilhelm-Rabe-Literaturpreis. Ich sage Ihnen nochmal die anderen Titel: Thomas Melle, Haus zur Sonne, Jonas Lüscher, Verzauberte Vorbestimmung, Dorothee Elminger, Die Holländerinnen und Annette Gröschner, Schwebende Lasten. Am 9. September wissen wir noch mehr, nämlich wer den Preis dann tatsächlich bekommt am Ende für seinen oder ihren Roman. Hier im Studio war Wiebke Poromka, meine Kollegin aus unserer Literaturredaktion, und die Juryvorsitzende für den Preis. Vielen Dank.
Sehr gern.
Straßenkritik.
Ich bin Luca Giesel, bin 24 Jahre alt, arbeite in der Musikbranche, lebe hier in Berlin. Und ich lese Menschen im Hotel von Vicky Bau. Menschen im Hotel spielt in Berlin in den 20er Jahren. Und die Menschen im Hotel befinden sich eben alle im selben Grand Hotel, ich meine am Kudamm. Und das Schöne daran ist, dass jeder seine eigenen Handlungsstränge hat und eigenen Geschichten, die führen sich irgendwie in diesem Hotel zusammen. Unterschiedliche Klassen, ein Buchhalter aus irgendeinem Kaff, der nicht mehr lang zu leben hat, ein Vorstandsvorsitzender, der ganz viele Probleme mit Aktien gerade hat, die Balletttänzerin, die in ihrer Berufs- und Lebenskrise ist. Und gerade eben wird es ein bisschen spannend. Ich bin gerade in der Szene, wo der Baron von Geigern die Perlenkette der Balletttänzerin klaut. Und er wurde erwischt und spielt ihr gerade seine Liebe vor. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Man taucht gut in die 20er Jahre ein.
Luca Giese liest in Berlin Menschen im Hotel von Vicky Baum. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Verlag Kiepenheuer & Witsch mit 336 Seiten. Und der Preis da 13 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da gehen wir jetzt ins Reich von Dark Academia, also in die Welt von Elite-Universitäten und Tweed-Jackets und andererseits aber auch sehr düsteren Vorkommnissen. Die Romane, die in so einem Dark Academia-Setting spielen, die sind besonders bei jüngeren Leserinnen sehr beliebt. Und heute erscheint ein neues Dark Academia-Buch von der sehr erfolgreichen US-amerikanischen Autorin R.F. Kuang. Katabasis heißt ihr neuer Roman und die Kritikerin Lynn Ruschka hat ihn für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Was heißt jetzt konkret Dark Academia bei diesem Roman? Was für eine Welt wird da entworfen in Katabasis?
Also Dark Academia ist ja erstmal alles, was die Ästhetik von Elite-Universitäten betrifft. Also eine Bibliothek mit Büchern bis zur Decke, Intrigen zwischen Studierenden, um den Professor zu beeindrucken. Und Kwang ist ja mit ihrem Roman Babel von 2022 eigentlich zur wichtigsten Vertreterin dieses Genres geworden. Und der Hintergrund ist eben auch, sie hat einen Master in Cambridge und einen Master in Oxford und promoviert jetzt in Yale. Also ihre eigenen Erfahrungen.
Sie hat alles mitgenommen.
Also die sagen, die sagen umwobensten Elite-Universitäten hat sie besucht. Mhm. Und jetzt in Katabasis, das ist ja der Begriff altgriechisch für den Hinabstieg in die Unterwelt, macht sie nämlich jetzt genau das. Sie geht in die Hölle und die Hölle ist natürlich bei ihr Cambridge. Also die sieben Höfe der Hölle bei Kwang ist dann die Lust, das ist das Studierendenwohnheim, wo alle Sexpartys feiern. Stolz ist die Bibliothek, wo alle denken, sie sind am schlauesten. Und am Ende muss man natürlich seine Doktorarbeit verteidigen, um weitergelassen zu werden und die Wiedergeburt sich zu ermöglichen.
Und wer ist da jetzt unterwegs? Was für eine Figur?
Also ihre Hauptfigur ist Alice, das ist eine Promovendin in Magie in Cambridge. Also Dark Academia hat auch oft so einen Magieaspekt. Und von Alice, also ihr Doktorvater, der stirbt ganz kurz vor der Abgabe. Und sie kann sich einfach nicht vorstellen, das ist der genialste Magier. Er muss ihre Doktorarbeit abnehmen. Also reist sie kurzerhand in die Hölle, um ihn zurückzuholen. Also sie öffnet die Tore der Hölle, reist dahin und wird gegen ihren Willen von Peter begleitet. Der hat auch promoviert oder wollte auch promovieren bei diesem Doktorvater. Und dadurch gibt es eigentlich so eine Rivalität zwischen den beiden. Und letztendlich ist aber natürlich die Hölle die Metapher für eine prekäre und ausbeuterische Wissenschaftswelt, muss man sagen. Und man wünscht eigentlich den beiden, diese reisen dann da durch die Hölle und man wünscht ihnen eigentlich nur diese Emanzipation von ihrem Doktorvater und findet dann eben auch langsam erst raus, warum sie wirklich den zurückholen müssen. Das will ich natürlich jetzt aber hier nicht vorgreifen.
Und was ist das Faszinierende oder gibt es etwas Faszinierendes an dieser Höllenreise?
Ja, das ist, also ich finde diese Idee oder diese geniale Idee, dass man in die Hölle reist und die Hölle ist dann eigentlich die Wissenschaft. Also dadurch deckt Kwang wirklich was auf über diese verherrlichte Welt, in der Menschen eben ihr Leben geben würden, um am Ende einen Doktortitel vor ihrem Namen tragen zu dürfen. Das ist genial. Ich glaube, Kwang hat sich dadurch dann in so eine Recherche über die gesamte Kulturgeschichte der Hölle gestürzt. Also wirklich, wie haben sich die Menschen in den letzten 3000 Jahren die Hölle ausgemalt und hat dann leider in ihr Buch seitenlange Exkurse zu Homer, zu Dante, also zu allen philosophischen Fragen der Hölle quasi eingebettet und das wird einem dann so verkauft als Gedanken, die sich die Alice, also die Protagonistin, macht. Aber man als Leser merkt natürlich, dass das eigentlich nicht wirklich was mit der Geschichte zu tun hat. Und ich habe mich wirklich ertappt, dass ich mich zwingen musste, diese Exkurse nicht weiter zu blättern, sondern wirklich aufmerksam zu lesen, weil das einfach zu ja wissenschaftlich war.
Das heißt, da ist das Zusammenführen dieses Unterhaltungsroman-Genres, mhm, Dark Academia mit dem Bildungstransport, das ist misslungen?
Ja, misslungen ist jetzt ein bisschen hart. Ich würde sagen, die Akademisierung von Dark Academia wurde hier zu weit getrieben. Also jetzt mal ein Beispiel, Alice und Peter treffen dann in der Hölle eine Gottheit und die sagt hier, ich lasse euch nur weiter, ich stelle euch eine Aufgabe und wenn ihr euch gegenseitig verratet, dann behalte ich einen für immer. Und das ist ja das Gefangendilemma, also so, das ist ein Modell aus der Spieltheorie. Und erstmal aber ist ja diese Situation, das versteht man ja als Leser auch so, dass es dann darum geht, dass Menschen eigentlich nicht rational entscheiden. Aber Kwang macht dann halt noch eine Abhandlung zu dieser Spieltheorie auf. Und ich schwanke dann auch zwischen Faszination über ihre Belesenheit, aber eben auch Ungeduld und bin so, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, also es soll jetzt auch als Amazon-Serie verfilmt werden und das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil da kann man dann ja nicht minutenlang über das Gefangenendilemma referieren.
Da wird das wahrscheinlich dann einfach weggelassen. Ist das denn öfter so in diesem Genre, in Dark Academia, wenn das eben in so einer akademischen Umwelt spielt, dass da auch versucht wird, so Bildungsinhalte zu transportieren, wie hier bei diesem Roman?
Ja, also was in einem Dark Academia-Roman nicht fehlen darf, ist auf jeden Fall Nietzsche oder Platon zu zitieren. Also das geht einfach gar nicht ohne. Das Epitom von Dark Academia ist ja die geheime Geschichte von Donna Tartt. Das ist aus den 90ern. Und da geht es auch wirklich um so eine Philosophie. Was ist eigentlich gut und böse? Wie verhalten wir uns moralisch? Also das ist schon immer dabei. Aber Kwang ist die Ausnahme, dass sie wirklich klassische Bildung einbaut, also die auch über so Allgemeinwissen hinausgeht und wirklich wissenschaftlich wirkt. Sie hat ja in Babel schon so die britische Kolonialgeschichte von Oxford aufgearbeitet. Ich finde das genial, aber jetzt hier hat es nicht ganz geklappt, würde ich sagen.
Und du hast jetzt auch ein bisschen Bildung eingebaut. Was hast du gesagt? Epitom, das heißt Vorläuferroman?
Na, Epitom ist die Inkarnation des Genres sozusagen. Also das Wichtigste, das Herausstechendste, was das Genre am besten beschreibt.
Das war die geheime Geschichte von Donna Tartt. Damit hat es angefangen. Jetzt sind wir bei Katabasis von R.F. Kuang, der neueste Roman aus der Dark Academia-Richtung. Übersetzt wurde der von Alexandra Jordan und Heide Frank. Im Eichborn Verlag ist das Buch heute erschienen mit 656 Seiten. 28 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Lynn Ruschka. Der Roman, über den wir jetzt reden, der hat einen auffälligen Titel. Botanik des Wahnsinns heißt er. Das ist der erste Roman von Leon Engler, einem erfolgreichen Autor von Theaterstücken. Psychologe ist er auch. Er arbeitet als Dozent für Psychologie und für literarisches Schreiben. Und jetzt ist er hier im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Schön, dass ich hier sein kann.
Botanik des Wahnsinns. Also erstmal zum Titel. Der ist ja interessant gemischt aus diesem wissenschaftlichen Begriff Botanik und dem völlig unwissenschaftlichen Wahnsinn. Was für ein Signal wollten Sie denn senden erstmal mit diesem Titel?
Zum einen ist Botanik und Wahnsinn nah beieinander, also historisch gesehen.
Warum?
Es ist so, dass die großen Botaniker so im 16. und 17. Jahrhundert tatsächlich so die ersten großen Klassifikationen für der psychiatrischen Krankheiten entworfen haben. Also da liegt so ein bisschen die Wurzel. Mhm. Wenn man das so weiterzieht, dann kann man auch gucken, so Emil Kraepelin, auch ein bekannter Psychiater und der so das wichtige Lehrbuch der Psychiatrie Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, der war auch botanisch informiert. Sein Bruder war Botaniker, er hat so die Pflanzenwelt seiner Kindheit mitbekommen. Und da kam damals schon die Idee auf, wäre es nicht schön, wenn wir die Welt des Seelenlebens genauso klar ordnen können wie die Pflanzenwelt. Und das war eigentlich so dieses Großprojekt, was bis heute eigentlich immer noch verfolgt wird.
Und dass dieses Thema Klassifizieren, Namen geben, Einteilen eben von Pflanzen und von Menschen, die sich anders verhalten als andere, damit mit dem Titel schon gesetzt. Ich würde beim Außen auch kurz noch bleiben wollen, weil ich fand das Titelbild Ihres Buches auch so faszinierend. Also das Umschlagbild, da sieht man so drei Blüten im Querschnitt, blaue Blüten. Also da ist man auch bei der Botanik. Aber diese Blüten haben unheimlicherweise statt der Stängel so lange, schmale Vogelschnäbel. Also so habe ich das interpretiert. Und sie haben Augen, mit denen sie einen sehr intensiv anschauen. Was transportiert dieses Bild für Sie?
Mir gefällt, dass das Buch zurückblickt. Ja, also es starrt einen an und entwickelt eben diese Augen und es hat irgendwas Hypnotisches und da wird man angezogen erstmal vom Schönen und ich glaube, dass eben die Betrachtung, also wie gucken wir eigentlich auf Wahnsinn und wie gucken die, die da betrachtet werden, zurück. Ich fand dieses Verhältnis irgendwie spannend und es ist auch einfach sehr, sehr schön auf den ersten Blick. Und auf den zweiten ist es irgendwie erst mehr verstörend.
Das trifft es ganz genau. Das empfand ich auch so. Gut, dann gehen wir endlich mal hinein in Ihr Buch. Also man hat gemerkt, da ist schon einiges los, bevor man überhaupt zu lesen anfängt mit diesem Umschlag und dem Titel. Wenn man hineingeht, Ihr Ich-Erzähler, den haben Sie Leon genannt. Also der heißt so wie Sie. Der hat auch wie Sie einen österreichischen Vater und eine deutsche Mutter. Arbeitet in der Psychiatrie teilweise, wie Sie das auch getan haben. Aber von diesen persönlichen Verbindungen abgesehen, was ist das für ein Mensch, den Sie da zur Hauptfigur Ihres Buches gemacht haben?
Ja, da sind viele Parallelen, aber es ist doch ein ganz anderer Mensch. Nämlich dieser Ich-Erzähler fürchtet, verrückt zu werden. Und das aus gutem Grund, weil seine halbe Familie es schon ist. Und was er dann macht, ist, er haut ab. Er reist einmal um die halbe Welt, geht nach New York, nach Paris und versucht so ein bisschen diesem Generationenfluch eigentlich zu entkommen und landet dann in Wien und versucht sich ja nicht mit der Psychologie zu beschäftigen, aber irgendwie zieht sie ihn an, eigentlich so ein bisschen wie dieses Buchcover, sie blickt ihn an und dann landet er am Ende genau da, wo er nie hin wollte, in der Psychiatrie, aber als Erster in der Generationenfolge nicht als Patient, sondern als Psychologe und konfrontiert so ein bisschen die Familiengeschichte über die Generation. Also es ist auch ein Buch, wo transgenerationale Übertragung von Traumafolgen Thema ist. Und er schaut das erste Mal hin.
Das ist ja eine Frage, die viele, denen es so geht, dass es in ihrer Familie psychische Erkrankungen gab, die sie sich stellen häufig. Wird es mich auch treffen? Ist das vererbbar? Habe ich was davon abbekommen, könnte man sagen? Und das verfolgt ihre Hauptfigur auf sehr eindringliche Weise. Könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen näher ausführen? Was heißt das, dass er in seiner Familie so viele Kranke hat?
Also erstmal heißt das, dass seine Eltern sind Psychiatrie erfahren. Also der Vater kämpft mit Depressionen, die Mutter ist abhängigkeitserkrankt, sie trinkt. Und die Großeltern hatten einen ganzen Strauß an Diagnosen eigentlich. Von Schizophrenie über bipolare Störung und hin zu Psychopathie. Und im Biologieunterricht nimmt er dann die Vererbungslehre durch und findet heraus, die Nachkommen von Meisen sind Meisen, von Bohnen sind Bohnen. Was sind dann die Nachkommen meiner schizophrenen Großmutter? Das ist die Frage, die er sich stellt. Mhm. Und als er dann später in Psychologiebüchern blättert, sieht er eben, da gibt es eine erbliche Komponente. Die ist teilweise kleiner, also in der Depression ist sie nicht ganz so groß, aber bei bipolaren Störungen ist sie mit bis zu 80% beziffert. Und deswegen entsteht diese Angst in ihm. Er lernt dann aber jemanden kennen, die Figur des Nachbarn, und der ist so eine Art Mentor. Der hat sowas von Diogenes in der Tonne, der so ein bisschen anders lebt, ein Skeptiker auch, und der sagt, nein, 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 so einfach ist es nicht. In der Psychologie spricht man auch vom biopsychosozialen Modell. Klingt kompliziert, aber es ist im Grunde das Biologische, wird ergänzt durch das Psychische und das Soziale. Und das hat immer ein Vetorecht. Das Leben hat ein Vetorecht. Also er hat eine gewisse Verletzlichkeit, merkt dann aber auch, er hat etwas in der Hand. Er hat dem viel entgegenzusetzen. Und der Roman versucht auch so ein bisschen den Blick von der Biologie wegzunehmen, hin auch zum Sozialen. Mhm. Was passiert da eigentlich?
Aber diese Angst, die dieser Leon hat vor dem Krankwerden, diese Not, in der er ist, das ist auch so ein bisschen, so habe ich es empfunden, so dass der Motor und das Kraftzentrum des Romans, oder? Und der Wunsch, dem zu entkommen.
Absolut. Also ich glaube, der Roman ist auch recht verdichtet und hastig erzählt, und er will auch immer weiterkommen. Am Ende sucht er auch für sich selbst Diagnosen. Also er wird es gibt wieder so eine Figur, der er begegnet, die leitende Psychologin, die ihn auch so ein bisschen an die Hand nimmt in der Psychiatrie, und er wird angeleitet, seine eigene Akte anzulegen. Was natürlich ein bisschen perfide ist, weil er ja nie diese Geschichte eigentlich konfrontieren wollte, und dann muss er das machen, muss die Familienanamnese sich auch angucken. Und im Grunde ist das eben genau der Moment, wo er auch ein bisschen zur Ruhe kommt. Aber er findet für sich eben eine Diagnose, die das eigentlich auf den Punkt bringt. Und das ist die Wandersucht, die Poriomanie. Das ist eine überkommene Diagnose, die gibt es nicht mehr. Aber es war mal eine. Und in dem Roman versuche ich auch immer so ein bisschen mit Diagnosen, ja, eigentlich so ein bisschen das Historische anzugucken. Dass es eben auch soziale Konstruktionen sind, die immer so ein bisschen von der Zeit abhängen, in der sie entstehen. Und deswegen geht er in den Bibliotheken der Psychiatrie auch immer auf die Suche und guckt, was gab es da eigentlich mal. Genau, also vielleicht ist er ein Wandersüchtiger, könnte man sagen.
Das, was Sie gerade ansprechen, finde ich auch so eine interessante Seite Ihres Buches, also dass Ihr Erzähler eben durch die Psychiatriebibliotheken wandert und sich auch in die Psychiatriegeschichte reinschaut. Wie wurden Menschen mit psychischen Erkrankungen früher behandelt? Wie wurden sie weggesperrt, mit Eisenketten angefesselt? Und Sie erzählen an einer Stelle, dass aus dem Narrenturm in Wien, jetzt habe ich die Zahl nicht mehr im Kopf, aber irgendwie 2 Tonnen Eisen rausgetragen wurden, nachdem man die Narren damals befreit hat von ihren Ketten. Sie tauchen in die Botanik ein, das haben Sie vorhin schon kurz angeschnitten, aber auch in die Literatur. Da spielt dieser Nachbar eine wichtige Rolle, der neben ihm wohnt und immer redet und Leon auch an die Literatur heranführt. Und dieser Nachbar sagt dem Leon mal, oder Leon sagt selbst, darum hat der Nachbar mir wohl die Literatur empfohlen, weil sie nicht von oben herab, sondern von innen herausschaut. Was ist damit gemeint?
Ja, was Sie ja schon beschreiben, im Grunde ist dieses Buch ein sehr wilder Mix. Also hat was von einem Schelmenroman, aber ich habe immer auch essayistische Passagen eingestreut und habe versucht, sie kurz zu halten, auch in derselben Hast, vielleicht einmal quer durch die Psychiatriegeschichte hindurch. Und im Grunde ist es lange war es so, dass psychisch Kranke beschrieben wurden. Ja, dass sie von Fachpersonal Diagnosen bekommen haben etc. Und was ich versucht habe, ist in der Literatur auch Experten und Expertinnen der Erfahrung zu rekrutieren. Und deswegen gibt es ein Notizbuch, in dem ich ganz viele Schreibende, die eben auch mit psychischen Erkrankungen Erfahrung haben, zum Beispiel Ingeborg Bachmann allen voran, immer wieder zu Wort kommen lasse. Und so wird es eigentlich so eine Art Patchwork aus ganz verschiedenen Textarten und auch verschiedenen Sprachen, würde ich sagen. Also zum einen das Literarische, dann gibt es die Sprache der Psychiatrie, die auch immer wieder vorkommt, die recht steril ist, mit Diagnosen arbeitet, mit Codes und dann wiederum eben auch die Sprache vielleicht der Kulturwissenschaft.
Und die Begegnung mit der Literatur ist für ihre Hauptfigur auch so eine Art der Befreiung, so habe ich das verstanden, dass er sich da wiederfindet, zum Beispiel bei Ingeborg Bachmann, und das etwas freisetzt in ihm. Andererseits sagt er aber später nochmal, und das fand ich natürlich auch als Vielleser berufsbedingt interessant, was er da sagt, da sagt er, ich lese, um nicht zu fühlen. Theoretisiere, um nicht zu begreifen, zitiere, um nicht selbst sprechen zu müssen. Das ist meine Sucht. Also das ist wieder die andere Seite, dass Literatur auch zur Sucht, also auch zu einer Art Krankheit werden kann.
Ja, und zu einer Art und Weise, sich von der Welt zu entfernen. Also ich habe versucht, eine prototypische therapeutische Reise eigentlich auch zu beschreiben. Und der Ich-Erzähler versucht am Anfang ja, eigentlich sich mit Händen und Füßen dagegen zu sträuben, mit dieser Geschichte konfrontiert zu werden. Und was er dann macht, ist eigentlich ein intellektuelles Verstehen. Also er geht an die Bücher und sagt, damit habe ich eigentlich im Griff, habe ich dem Schrecken und auch das Namenlose, diese Geheimnisse, die in dieser Familie zirkulieren, kann mich da so annähern. Aber das ist im Grunde immer noch ein Abwehrmechanismus, das zu rationalisieren, zu intellektualisieren. Und am Ende geht es um das emotionale Verstehen, auch weg von den Büchern zu kommen und wirklich hinzufühlen, nachzuspüren. Nachzuspüren in dem Sinne, dass nicht nur der Ich-Erzähler spürt, was in seinem Leben passiert, sondern was vielleicht Generationen davor nicht spüren wollten. Also ein verdrängter Schmerz, der nun wiederkommt. Und vergrabene Gefühle kommen doch irgendwie zum Vorschein.
Es ist interessant, wir haben vorhin über die Shortlist für den Wilhelm Raabe Literaturpreis hier gesprochen. Da ging es auch um einen Roman von Thomas Melle, Haus zur Sonne, der neue Roman. Und meine Kollegin Wiebke Pormke hat beschrieben, wie Thomas Melle da einen Rückfall beschreibt, auch in seinem eigenen Leben. Also wie er wieder in der Psychiatrie landet mit seinem Krankheitsbild und davon erzählt in diesem Roman. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Sie verraten wollen von Ihrer Hauptfigur und wie es ihm ergeht, ob er einen Ausweg findet aus diesem Familienfluch?
Ein Ausweg ist es vielleicht nicht, eher ein Weg hinein. Ja, der Regen kehrt nicht zurück nach oben, schreibt Brecht. Und er ist auf jeden Fall nass geworden, sagen wir so. Aber ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei. Und was da eben passiert, ist all diese Prozesse, die ja auch gut erforscht sind, also das Transgenerationale, in der Forschung spricht man auch vom innerfamiliären Wiederholungszwang, weil solche Verletzungen wie eine heiße Kartoffel eigentlich von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und er ist der Erste, der diese Kartoffel eigentlich festhält und den Schmerz aushält und so langsam kühlt sie ab. Ja, und ich glaube, das ist schon kein Ausweg, sondern ein Weg hinein. Und dieser Weg hinein führt dann vielleicht dazu, dass eine Akzeptanz, ja, stattfinden kann, ein Verstehen ohne Schuldzuweisung.
Leon Engler hat den Roman Botanik des Wahnsinns veröffentlicht im Dumont Verlag. Mit 208 Seiten, 23 Euro ist der Preis. Haben Sie ganz vielen Dank fürs Buch und für den Besuch.
Danke auch.